Willst du jetzt ewig immer nur in dieser Arztpraxis arbeiten? Willst du immer das Gleiche tun? Und ich bin eigentlich auch ein Mensch, der gerne Abwechslung hat oder das Abenteuer eingeht oder so. So von daher haben wir gesagt, das probieren wir jetzt einfach.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Ja, einfach mal was ausprobieren im Leben. Ein Abenteuerwagen rein ins Ungewisse. Das ist doch, was das Leben am Ende spannend macht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es zurück nach Afrika, genauer gesagt nach Namibia, wo eine Arzthelferin aus Deutschland mit ihrer Familie gelandet ist und heute ein erfolgreiches Geschäft rund um Camper und Camping aufgebaut hat. Der Anfang war alles andere als leicht, doch wie sie es geschafft haben und wie sie vor allen Dingen heute in Namibia leben, das verrät sie uns gleich. Und damit herzlich willkommen bei Einfach Aussteigen, dem größten deutschsprachigen Auswanderer-Podcast. Ich bin Nicolas Kreuter und wenn du noch nicht sicher bist, ob vielleicht Namibia das richtige Land für dich wäre oder doch Mexiko, Thailand, Australien, vielleicht die Schweiz oder sogar Schweden, dann geh auf die Webseite länderkompass.com und finde es heraus. Seit 2 Wochen haben schon über 1000 Hörerinnen und Hörer den Länderkompass von Einfach Aussteigen getestet, manche sogar mehrere Male. Er funktioniert ganz simpel, du beantwortest nur ein paar kurze Fragen zu deinem Leben, deinen Präferenzen und bekommst am Ende einen persönlichen Ländervorschlag inklusive passender Regionen, Visa-Infos und Einschätzungen zu Lebenshaltungskosten, Sicherheit und Lebensqualität. Probier es einfach aus auf der Webseite länderkompass.com, Link dazu auch in den Shownotes.
Mein Podcast.
Es geht zurück auf den afrikanischen Kontinent nach Namibia. Ein Land, das flächenmäßig fast so groß ist wie Deutschland und Frankreich zusammen, in dem aber gerade einmal 2,5 Millionen Menschen leben. Namibia ist bekannt für die älteste Wüste der Welt und für die weltweit größte Population freilebender Geparden. Neben wilder Natur erwartet Auswanderer hier auch ein kurioser Kulturschock. Man zieht in südliche Afrika, um dann in Swakopmund Schwarzwälder Kirschtorte beim deutschen Bäcker zu kaufen. Wirklich wahr, dazu gleich mehr. Ja, abseits der Postkartenidylle ist das Land allerdings auch sehr geprägt von der Schere zwischen Arm und Reich. Namibia gehört weltweit zu den Staaten mit der höchsten sozialen Ungleichheit, was Einwanderer auch im Alltag direkt mit Armut und Sicherheitsfragen zu spüren bekommen. Mein Podcast heute ist Alexandra Bauer. Sie ist mit ihrer Familie bereits 2016 nach Swakopmund ausgewandert. Ihren geliebten Beruf als Arzthelferin musste sie aufgeben und hat stattdessen mit ihrem Mann ein kleines Unternehmen übernommen und weiter ausgebaut. Sie haben vorher oft Urlaub in Namibia gemacht und was sie aber am Ende dazu gebracht hat, nach Afrika auszuwandern, das verrät sie jetzt im Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Alexandra.
Hallo, herzlich willkommen.
Alexandra, was siehst du, wenn du bei dir gerade, ich weiß, du bist zu Hause, aus dem Fenster schaust?
Oh, ich sehe Sonnenschein, Palmen, klaren Himmel, ja, unseren schönen Garten. Das ist erstmal das, was ich jetzt von hier aus sehe. Wenn ich ein paar Meter weglaufe, sehe ich die Wüste, wenn ich das möchte.
Du bist zu Hause in der Nähe der Küstenstadt Swakopmund. Die ist direkt am Atlantik, am Rande eben der Namib-Wüste. Das ist ja mit rund 80 Millionen Jahren, glaube ich, die älteste Wüste der Welt.
Genau, richtig.
Wie muss man sich generell erstmal so diese ganze Situation, also auch diese Stadt da vorstellen? Wie sieht das da rundherum aus?
Also Swakopmund ist ja direkt am Meer auch, eben am Atlantik und trotzdem auch in der Wüste. Und wir haben halt sehr schöne Gebäude durch die Deutschen, die damals hier die Kolonien gehabt haben. So dadurch, wir haben sehr breite Straßen, wir haben eine sehr gute Infrastruktur. Also Swakopmund ist absolut lebenswert, sage ich mal, attraktiv. Und durch dieser Kontrast einfach zwischen Meer und Wüste ist natürlich fantastisch.
Weil du eben das Deutsche gerade erwähnt hast, wenn wir schon bei dem Punkt sind, eben es gibt ja deutsche Straßennamen noch. Wie deutsch generell fühlt sich das an? Wird da auch auf der Straße noch Deutsch gesprochen?
Ja, also teilweise auf jeden Fall. Also hier in Swakopmund sehr verstärkt, muss ich sagen. Wir haben eine deutsche Bäckerei, wir haben eine Bücherei, wir haben deutschen Karneval, wir haben ein Brauhaus. Wie soll man das sagen? Ja, also es gibt wirklich, also die Menschen, die hier, sage ich mal, nicht unbedingt Deutsche sind, aber halt deutsche Vorfahren haben, haben auch meistens einen deutschen Pass, die leben diese Kultur auch noch wirklich.
Ist das was, was du auch, wenn du siehst, irgendwie, was dir noch so ein bisschen Heimatgefühl gibt, oder ist das doch komplett anders?
Nein, absolut. Man könnte meinen, wenn man hier jetzt durch die Brauhausarkade zum Beispiel läuft oder am Strand entlang, dass man wirklich denkt, man ist irgendwo an der Nord- oder Ostsee.
Echt?
Ja, absolut. Das ist aber auch der Vorteil für mich, sag ich mal, weil sonst wäre das Heimweh, denke ich, schon sehr viel größer.
Ja, also da sprechen wir später unbedingt noch drüber. Das finde ich sehr spannend. Noch kurz zur so Geografie. Wenn man aus der Stadt rausfährt, ist man dann direkt in der Wüste oder was kommt da noch?
Ja, da ist dann erstmal richtig trockene Wüste, genau. Also dann kommen irgendwann dann natürlich auch Berge, Stein und eben in die andere Richtung ist dann das Wasser.
Und das ist diese berühmte Wüste, wo es ja auch diese Bilder mit den Bäumen gibt, ne? Oder mit den Baumstämmen, ja.
Oder ja, auch das ist weiter unten im Süden dann, nicht hier in Swakopmund. Das ist dann das Dead Flea, was du meinst.
Genau, ja. Also weil das sieht wirklich atemberaubend aus. Wie oft fährst du noch in die Wüste raus? Also macht man das noch?
Ja, bei mir ist das ja ganz nah. Wir müssen hier jetzt praktisch nur durch das trockene Swakop-Revier durchfahren oder laufen. Ich laufe das meistens. Und dann bin ich ja schon in der Sandwüste, sage ich mal, wo wirklich richtige Sandberge sind, die hier auf mich warten. Ja, dann sitze ich oben auf der Sanddüne und gucke dann teilweise aufs Meer runter. Ja, das ist natürlich schon faszinierend.
Fährst du auch mit dem Snowboard da runter?
Nein, dafür bin ich, glaube ich, etwas zu alt. Die Kinder haben das schon sehr oft gemacht, aber ich persönlich nicht.
Ja, also sehr interessant. Wir sprechen da später eben noch drüber, fangen aber jetzt vorne an, denn deine Auswanderung beginnt ja mit einer Liebesgeschichte, allerdings nicht in Namibia, sondern in Deutschland. Du hast deinen Mann dort kennengelernt, der in Namibia als Kind von deutschen Auswanderern, Einwanderern geboren wurde.
Genau.
Aber dann wieder zurück nach Deutschland gegangen ist. Vielleicht kannst du mal kurz die Geschichte eben wie das mit deinem Mann war, wie ihr euch kennengelernt habt und wie er überhaupt zurück nach Deutschland kam.
Ja, also wir kommen ja aus Konstanz am Bodensee und der Stefan und seine Familie sind eigentlich öfters mal hin und her gependelt. So, Stefan ist in Swakopmund geboren. Dann war immer wieder die Verbindung zwischen Konstanz und Swakopmund eigentlich sehr groß, durch die Familien einfach auch. Und der Stefan ist das erste Mal mit 3 Jahren von Swakopmund nach Konstanz gekommen, hat dann dort gelebt und ist dort zur Schule gegangen. Dann haben die Eltern später beschlossen, sie möchten wieder zurück nach Namibia, sind dann wieder nach Swakopmund zurückgezogen, waren dann wieder ein paar Jahre hier, sind dann wieder zurück aus finanziellen und ja anderen persönlichen Gründen. Und er ist dann wieder zurückgekommen. Also das war so ein paar Mal hin und her. Und dann letztendlich für die Ausbildung ist er dann mit 18 wieder nach Deutschland gekommen, nach Konstanz, hat dort dann die Ausbildung gemacht und ist dann praktisch dort hängen geblieben, sage ich mal so.
Und ihr habt euch da kennengelernt, wusstest du schon, dass er eben diese Verbindung da auch hat oder hat man das so auch gespürt?
Nein, das war ja für mich, ich weiß es immer, ist schon sehr Afrika begeistert und neugierig auf das ganze Thema. So, deswegen habe ich mich eh ganz viel mit denen auseinandergesetzt und als wir uns kennengelernt haben, natürlich war das auch ein sehr spannendes Thema einfach.
Ja, weil auch so Frage nach der Identität, hatte er dir mal gesagt, eben wie sich das so anfühlt zwischen diesen zwei Ländern, die ja sehr unterschiedlich sind.
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Es ist eigentlich nirgends so richtig, wie soll man das sagen, Heimat pur oder wie wir das jetzt kennen vielleicht. Weil er wirklich doch zwischen beiden Ländern so hin und her gerissen wurde. Und das macht ja natürlich auch so der Freundeskreis aus und so die Vergangenheit einfach. Schule, Kindergarten, solche Sachen. Das ist schon viel, was die Kinder da mitmachen oder die Jugendlichen dann.
Ihr habt dann eine Familie auch gegründet, eben auch Kinder, gemeinsame Kinder. Seid ihr da auch viel nach Namibia gereist, habt da Urlaube verbracht? Was hat dich denn so an dem Land fasziniert?
Genau, der Stefans Vater hat noch hier gelebt. Also die Eltern hatten sich dann getrennt irgendwann und der Vater ist hier in Swakopmund geblieben tatsächlich. Und das war natürlich auch ein Grund, immer wieder mal hierher zu kommen im Urlaub. So, dazu muss ich sagen, wir haben beide aus erster Ehe ein Kind schon und haben dann jetzt 2 gemeinsame Kinder, mit denen wir dann hierher ausgewandert sind, als der Vater vom Stefan dann ganz plötzlich verstorben ist, eben 2015.
Ja, weil war das vorher für euch mal ein Thema, auch nach Namibia auszuwandern?
tatsächlich war es immer wieder ein Thema, wenn wir hier im Urlaub waren, weil es einfach so faszinierend ist. Das Land hat einfach so viel zu bieten. Also es ist einfach, man muss es einfach gesehen haben und spüren. Und wir sind halt auch wahnsinnig begeisterte Camper und wir sind gerne draußen in der Natur. Und da passt das natürlich für uns perfekt hier. Mhm. Also wir können einfach mit unserem Wohnmobil oder damals eben auch mit dem Vater seinem Wohnmobil einfach irgendwo hinreisen und hier sind ja fast keine Menschen, weißt du? Das ist so frei und du machst überall dein Feuer oder suchst Wasserstellen und beobachtest die Tiere und ja, es ist einfach faszinierend. Es hat mich damals auch schon sehr fasziniert. Allerdings wegen unseren älteren Kindern haben wir uns dann dagegen entschieden, immer wieder, weil das halt nicht so einfach ist, ne?
Ja, und ich glaube gerade, aber natürlich für die Jüngeren eben so einen Urlaub zu machen im Camping, Wüste und so und das zu erleben, was du gerade beschrieben hast, ist ja sehr außergewöhnlich.
Absolut, ja, wir haben das immer sehr genossen und wir waren immer sehr traurig, wenn wir zurückgeflogen sind. Und wie gesagt, als der Vater dann so plötzlich gestorben ist, obwohl der sehr fit war eigentlich, hat der Stefan wirklich, war sehr geschockt und saß dann mit mir hier auf der Sanddüne und hat gesagt, komm, wir wollten das immer machen. Lass es uns doch machen, bevor es irgendwann nicht mehr möglich ist.
Fiel dir das leicht, diese Entscheidung zu fällen?
Tatsächlich dann nicht mehr so. Es wurde dann wirklich sehr ernst. Und ich muss sagen, ich habe meine Arbeit auch sehr gern gemocht und eben auch meine ältere Tochter hängt man ja auch dran. Die war dann inzwischen ja dann auch 18. Aber ja, trotzdem ist es schwer, so weit weg dann zu gehen, wenn das dann ernst wird. Ich hatte ehrlich gesagt dann einfach ein bisschen kalte Füße gekriegt, muss ich schon sagen. Das ging dann alles relativ schnell. Der Stefan hat seinen Beruf, also seinen Job gekündigt. Da haben wir auch gewohnt. So, das heißt, die Wohnung wurde damit auch gekündigt. Dann wurde der Container bestellt. Unser Wohnmobil in Deutschland wurde verkauft. Und das ging dann eigentlich innerhalb von einem Dreivierteljahr, dass wir dann auswandern wollten und hierher ziehen, ja.
Die beiden Kinder, die mitgekommen sind, die waren 6 und 9 Jahre alt. Fanden die das von Anfang an cool, das jetzt zu machen?
Ja, absolut. Die waren sofort Feuer und Flamme, ja.
Du hast vorhin auch eben kurz deinen Job, also das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, du hast als Arzthelferin in Deutschland gearbeitet. Wir kommen auch gleich noch dazu, was ihr eben heute in Namibia macht. Es war aber, glaube ich, da auf jeden Fall schon klar, wenn du da oder wenn ihr dahin auswandert, dass du deinen Job in Namibia nicht mehr weitermachen kannst. Welchen Einfluss hatte das noch und warum konntest du als Arzthelferin da nicht arbeiten?
Also das Problem war hier, dass meine berufliche Ausbildung oder mein Beruf an sich als Arzthelferin oder als medizinische Fachangestellte wird hier nicht anerkannt. Es gibt hier nur den Beruf als Krankenschwester, also als Nurse. Oder eben dann als Arztsekretärin. Also dieses Gemeinschaftliche, das gibt es hier so gar nicht als Berufsgruppe. Und es ist einfach auch vom Land her sehr, sehr schwierig, mit einer Ausbildung aus Deutschland hier, sag ich mal, angestellt zu werden. Sag mal im Krankenhaus oder in einer Arztpraxis oder so. Das hatte ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen leichter vorgestellt. Aber so ist es dann nicht. Also du müsstest dann hier tatsächlich ich hätte nochmal eine Ausbildung über 2 Jahre machen müssen, als Nurse, sozusagen als Krankenschwester.
Wie schwer ist dir das gefallen, da diesen Beruf in Deutschland somit dann so an den Nagel zu hängen? Weil ich weiß, liebe Grüße an die Leonie, die hatte dich hier vorgeschlagen. Ihr habt damals zusammengearbeitet in dieser Arztpraxis.
Ja, es war sehr schwer. Also tatsächlich wirklich sehr schwer, weil das war wie ein zweites Zuhause für mich, diese Praxis. Wie gesagt, ich war seit meiner Ausbildung dort 22 Jahre da gearbeitet. Ach ja, das fällt einem schon sehr schwer, ja. Mhm. Andererseits ist man aber auch immer wieder mal neugierig, weißt du? Ich war dann kurz vor meinem 40. Geburtstag und habe gedacht, meine Güte, willst du jetzt ewig immer nur in dieser Arztpraxis arbeiten? Willst du immer das Gleiche tun? Und ich bin eigentlich auch ein Mensch, der gerne Abwechslung hat oder das Abenteuer eingeht oder so. So von daher, ja, haben wir gesagt, das probieren wir jetzt einfach.
Ja, wenn man sich jetzt fragt, was machen die denn eigentlich in Namibia, dann hat das ja auch eben viel mit dem zu tun, was der Vater von deinem Mann aufgebaut hat, weil ich glaube, ohne das wärt ihr wahrscheinlich gar nicht dann dahin ausgewandert.
Richtig, ja.
Was hat er gemacht und was macht ihr da heute?
Also der Andreas Bauer war ja sein Vater, der hat hier in Swakopmund eigentlich sehr viel, sag ich mal, Schweißarbeiten und handwerkliche Tätigkeiten gemacht, aber die letzten Jahre dann auch primär Wohnmobile von Deutschland tatsächlich nach Namibia hierher verschifft. ältere Modelle meistens, eben so alte Hümer oder so, und hat die hier, sag ich mal, ein bisschen modernisiert oder für die Straßen, für hier umgebaut, sag ich mal, weil ja, die Straßen oder auch wenn du ins Gelände fahren möchtest, ist natürlich ganz was anderes als jetzt in Deutschland auf der Autobahn oder auf den ganz normalen Teerstraßen. Das hast du ja hier nicht. Du brauchst auch meistens einen größeren Tank für Benzin oder Diesel oder auch für die Wasserkapazität. So, du hast hier einfach, ja, wenn du hier rausfährst, keine Infrastruktur mehr. So, du musst wirklich dich gut vorbereiten auf so eine Reise dann.
Und ihr habt jetzt diesen Laden dann übernommen, also 2016. Ich glaube, es war eine Werkstatt. Wie war das da am Anfang? Weil eben, ich glaube, es hat ja, wenn man das vergleicht mit dem, was heute daraus entstanden ist, war das 2016 noch ganz anders.
Absolut. Also da war ja nicht mehr viel. Wie gesagt, der Vater war ja eigentlich kurz vor seiner Pensionierung. Der hat dann wirklich nur noch so einzelne Modelle gemacht oder auf das, was er Lust hatte. Und wo wir da ankamen, war die Werkstatt wirklich sehr, ja, sage ich mal, sehr ruhig und auch einfach, wir hatten gar keine Aufträge natürlich. Wir mussten uns da erstmal wieder Kunden suchen. Wir mussten erstmal die Werkstatt auf den neuesten Stand bringen. Auch vom Werkzeug her, von allem. Das Büro war eigentlich kein Büro. Ja, da war einfach nur ein Schreibtisch drin. So, das war so ein bisschen schwierig. Es war auch ein bisschen, ja, sag ich mal, düster am Anfang. Wie soll man das sagen? Man fühlt sich einfach noch gar nicht richtig wohl dann.
Also, weil du auch noch gar nicht wusstest eben, wie das alles laufen soll? Oder was waren so die größten Startschwierigkeiten?
Genau. Ich wusste nicht, was ist jetzt hier mein Job überhaupt. Also natürlich musste ich mich natürlich auch primär um die Kinder auch kümmern. Das war ja auch nochmal so ein bisschen mehr meine Aufgabe. Ich finde, der Stefan hat das dann übernommen mit den beruflichen Dingen und ich dann natürlich eher das mit den Kindern erstmal. Ich weiß nicht, das ist auch schwierig. Also ich bin auch nicht so gut mit dem Englisch gewesen, muss ich auch noch dazu sagen. So, das waren viele Hürden einfach. Der Container hatte noch Verspätung. So, wir waren dann in dem Haus, was wir mieten durften, auf Campingstühlen dann und ja, auf Matratzen auf dem Boden. So, es war nichts heimelig. Es war auch ehrlich gesagt abends ziemlich kalt, muss ich sagen. Ich dachte, dass wir gar nicht so frieren werden. Aber das war wirklich richtig kalt. Also die Atmosphäre war kalt und wir saßen dann erst mal da und haben gedacht, so, was machen wir hier eigentlich? Da war ja noch nichts Persönliches da letztendlich. Aber wir hatten uns und wir hatten auch unseren Hund mitgenommen, einen aus Deutschland. So, das war dann schon okay. Aber ja, es war am Anfang sehr schwer, muss ich sagen.
Wir machen eine ganz kurze Pause hier im Gespräch. Es geht natürlich gleich weiter. Vorher noch ein wichtiger Hinweis. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass die Menschen, die am wenigsten über eSIMs wissen, oft genau die sind, die am meisten davon profitieren würden. Die eigenen Eltern oder Großeltern oder generell eben Rentner auf Reisen. Die fliegen nach Thailand, nach Südafrika, machen eine Kreuzfahrt in die Karibik und tappen dann in die Roaming-Falle, sobald sie ihr Handy einschalten. Und genau deshalb, wenn deine Eltern oder jemand Älteres bald verreist, sag ihnen unbedingt Bescheid, dass es eSIMs überhaupt gibt. Die meisten nutzen dafür unseren Werbepartner Saily. Das ist der eSIM-Anbieter mit günstigen Datenpaketen für über 200 Destinationen weltweit. Du buchst dir einfach vorher in der App ein günstiges Datenpaket, installierst dann die eSIM und bist nach der Landung direkt online. Ohne Roaming-Stress und ohne nervigen SIM-Kartenwechsel. Mit dem integrierten Webschutz bist du bei Saily außerdem noch viel sicherer online und deine Daten sind da geschützt. Mit meinem Gutscheincode einfach aussteigen bekommst du auch immer noch 15% Rabatt auf deine Buchung bei Saily. Also sag unbedingt deinen Eltern, deinen Großeltern Bescheid. Sie sollen das ausprobieren. Alle Infos dazu gibt es auch über den Link in den Shownotes hier in der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Ja, du hast auch einmal gesagt, die Integration fiel dir nicht leicht, weil da alles so anders ist. Was genau meintest du mit alles so anders?
Ja, erstens mal ist es ja sehr groß hier, der Spalt zwischen Schwarz, Weiß und Arm und Reich. Also es ist ein sehr großer Punkt.
Wie erlebst du das?
Naja, wenn du allein schon einkaufen gehst, unser Einkaufswagen ist dann meistens relativ gut gefüllt mit auch teilweise deutschen Produkten, die wir hier kaufen können. Da steht halt auch wirklich gesunde Sachen auf dem Speiseplan und täglich eigentlich eben frisches Obst oder Gemüse, was man ja auch wirklich hier alles kriegt zum Glück. Aber wie gesagt, draußen läufst du zu deinem Auto und dann kommen erstmal drei Bettler, die oder auch Kinder teilweise, die dich dann natürlich anbetteln und fragen. Und das macht einen schon sehr bedrückt und das fällt einem sehr schwer, da wegzuschauen. Oder meistens habe ich natürlich auch was gegeben. Aber ja, das nächste Mal stehen dann halt fünf da, wenn du da rauskommst. So, die wissen schon ganz genau. Diese weiße Frau, die gibt dir immer was und die wollen dann immer mehr und immer mehr. Und also das finde ich sehr schwierig. Und wir steigen dann ins Auto und fahren in unser schönes Haus und die haben teilweise keine Schuhe an. Ja.
Ja, man kennt es ja, also in Südafrika ist das ja auch ähnlich, also einfach in dem Wissen, dass ne, ich lebe hier gut, geschützt, ich habe die Sachen, die ich brauche, aber so ein paar Kilometer weiter leben Menschen eben in Blechhütten. Ist das auch so was, was du heute auch nach eben 10 Jahren noch merkst, diese krassen Unterschiede oder blendet man das irgendwann aus?
Ja, geht man natürlich immer gerne den leichteren Weg und geht jetzt nicht in die Townships rein, auch aus Sicherheitsgründen natürlich auch. Aber man möchte sich das natürlich auch nicht ständig angucken, ne? Wir unterstützen, wo wir können und was wir auch als sinnvoll erachten, das muss man auch erstmal so rausfinden, welche Sachen machen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn, diesem kleinen Jungen jetzt zum Beispiel $50 in die Hand zu drücken und vielleicht einen Apfel. Es macht langfristig einfach gar keinen Sinn. Und er soll ja eigentlich zur Schule gehen und nicht lernen zu betteln. Verstehst du solche Sachen? Also es lernt man erst so mit der Zeit. Am Anfang ist man wahnsinnig großzügig und spendabel und es tut einem alles schrecklich leid, aber irgendwann verändert sich das natürlich auch.
Wie spürst du denn heute generell noch so die Auswirkungen dieser Kolonialzeit auch? Also wie ist aus deiner Sicht das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß in Namibia?
Ach, sie sind sehr freundlich. Also man muss einfach sagen, die namibianische Bevölkerung ist wirklich sehr freundlich. Die meisten versuchen ein gutes Miteinander. Das ist, es gibt halt immer Ausnahmen. Aber ich denke, das hast du auch überall. Natürlich haben wir auch Kriminalität und so, aber normalerweise ist das ein sehr freundliches Miteinander.
Aber ist das auch eben alles gemischt oder merkst du doch, dass man ja alle unter sich bleiben?
Also man bleibt schon mehr unter sich. Wie gesagt, die Deutschen bleiben mehr unter sich. Dann gibt's so diese englisch-afrikanischen Leute aus Südafrika, die bleiben auch hauptsächlich unter sich. Und eben die schwarze, ärmere Bevölkerung bleibt sowieso unter sich. Ich habe das in Deutschland auch erlebt, sage ich jetzt mal, die Türken waren auch eher unter sich oder die Italiener, weil einfach auch so die kulturellen Sachen unterschiedlich sind. Und ich meine, du kannst auch nicht so arme Menschen jetzt zu dir einladen, auch wenn die noch so lieb sind und du dich vielleicht mit denen befreunden könntest. Das macht keinen Sinn langfristig gesehen, weil die werden irgendwann neidisch und können diesen Lebensstil ja nicht mit dir teilen.
Wie habt ihr es dann geschafft, euch da ein Freundes-Bekannten-Netzwerk aufzubauen? Also mit Einheimischen oder auch mit Menschen, die dahin ausgewandert sind?
Also ich muss sagen, wir kannten ja immer noch ein paar von unseren Urlauben hier oder von Stefans Vater, Freunde, Bekannte. Also der Stefan war ja hier etwas bekannt in Swakopmund, sage ich mal noch immer. Mhm. Und dadurch findet man natürlich auch leichter Anschluss, weil die Leute natürlich neugierig sind und dann erstmal kommen und sagen, ach, schön, dass du wieder da bist, toll, endlich wieder ein Handwerker hier, wieder Fachkräfte und nette Frau und Kinder. Und natürlich, ich hatte natürlich den Vorteil durch die Schule, durch die Kinder, da lernt man natürlich auch viel leichter Leute kennen und kommt da besser mit rein.
Wie stark war das Heimweh im Vergleich am Anfang zu heute?
Es war sehr stark. Also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass ich beim Einkaufen, gibt's ja auch so eine deutsche Abteilung mit Produkten, da stand ich manchmal wirklich heulend davor.
Wirklich?
Hab dann meine Sonnenbrille aufgesetzt, damit es keiner mitkriegt, aber es war schlimm, ja. Ich bin auch oft krank geworden, muss ich sagen, am Anfang. Hab viele Infekte gekriegt und so weiter. So das erste halbe Jahr, muss ich sagen, war sehr schwer.
Ja, aber ich glaube, es hängt ja eben wahrscheinlich dann auch damit zusammen, das eigene Business da noch aufzubauen, weil eben, ich weiß jetzt nicht, wie ihr finanziell ausgestattet war, wahrscheinlich da auch nicht so leicht, wenn man nicht sofort eben viele Kunden hat.
Genau, richtig. Das war das nächste Problem immer. Die Privatschule kostet Geld, unsere Krankenversicherung kostet Geld, das Haus, die Miete. Es kostet alles sehr viel Geld mit Kindern, muss man einfach so sagen. Und das muss ja erstmal reinkommen. Und wir hatten halt kein großes Erbe oder unsere, sag ich mal, Ersparnisse sind alles in den Container reingeflossen, sag ich mal, oder in Maschinen und so weiter. Aber es ging dann schon.
Aber ihr wart jetzt nicht an dem Punkt, dass du gesagt hast, wir gehen wieder zurück.
Nee, zu dieser Zeit noch nicht. Also natürlich habe ich zu meinem Mann manchmal gesagt, meine Güte, so schwer habe ich mir das nicht vorgestellt, oder auch sprachlich dachte ich, komme ich viel schneller rein, weil das ist auch so ein Punkt hier in Swakopmund speziell. Dadurch, dass so viele Deutsch sprechen, war ich gar nicht so gezwungen, die ganze Zeit Englisch zu sprechen. Weißt du, das war auch so ein Punkt. Und dann, ja, mit Ämtern und so war es natürlich dann umso schwieriger, das so zu machen, dann wirklich alles lesen zu lernen und verstehen zu lernen, und an der Schule natürlich auch. Die haben natürlich auch, viele haben dort Deutsch gesprochen. Also gerade in der Grundschule war ja das noch sehr deutsch. Da konntest du einen englischen Zweig wählen oder einen deutschen Zweig. Wir haben natürlich die Kinder in den deutschen Zweig eingeschult dann. Und da hast du natürlich die Lehrer auch in Deutsch und kannst mit denen sprechen, zum Glück. Also sonst wäre das alles, glaube ich, noch schwieriger gewesen.
Aber so viel Deutsch wird da, also du könntest theoretisch, wenn du jetzt nicht auf Ämter musst oder eben so offizielle Stellen, könntest du mit Deutsch durchkommen.
Absolut, gar kein Echt? Problem. Ja, ich spreche wirklich sehr, sehr wenig Englisch hier, muss ich sagen. Leider.
Und ja. Also jetzt nochmal so Interesse halber, was ist das für ein Deutsch? Also hat das irgendeine Dialektfärbung?
Nein, eigentlich nicht. Das würde ich jetzt als vielleicht nicht gutes Hochdeutsch bezeichnen, aber einfach Deutsch ohne Dialekt. Die haben manchmal hier so ein paar, wir sagen immer nämlich dazu, Wörter, die so ein bisschen gemischt sind vom Englischen mit rein ins Deutsche oder vom Afrikaansen so ein bisschen. Das sind halt meistens dann die deutsche Generation, die jetzt hier reingeboren ist, die jetzt, ja, eigentlich Deutsche, die hier geboren sind, sage ich mal, nur deutsche Eltern haben. Die sprechen aber alle gut Englisch und Afrikaans auch. So, die mischen dann einfach die Sprachen so untereinander.
Und Hauptsprache ist Englisch, oder?
Ja, Englisch. Okay. Mhm.
Lass uns noch mal kurz, weil das wollen wir noch kurz abschließen, eben das Thema mit eurer Werkstatt, was jetzt heute daraus entstanden ist, eben eine schwierige Anfangsphase inzwischen. Eben habt ihr euch auf den Ausbau und die Reparatur von Campern, von Offroad-Campern entschieden. Also wie sieht das heute aus? Wie lebt ihr heute? Wie ist dein Alltag heute?
Ja, das hat sich eigentlich sehr schön entwickelt. Wir hatten, wie gesagt, am Anfang so Schweißarbeiten, die der Stefan gemacht hat, kleinere Sachen immer wieder. Und dann hatten wirklich auch schon Kunden ihn gefragt, weil er so gute Arbeit macht und auch ein sehr, sage ich mal, ein hohes Fachwissen hat einfach. Haben die dann einfach mal gefragt, ob er sich nicht vorstellen könnte, so ein Fahrzeugaufbau zu machen. Erstmal ziemlich simpel, war aus Aluminium einfach nur, mit den nötigsten Sachen drin, ein Bett, ein Schrank und ein Potapotti sozusagen mit einem kleinen Durchgang. Und so ist das dann gewachsen. So ist das, hat sich das ganz schnell rumgesprochen. Und Stefan hat natürlich eine Wahnsinnsfreude daran. Das ist ja auch sein Leben, so Camperleben und Camperbau. Und dann ist es wirklich sehr schnell gewachsen. Die Nachfrage wurde immer mehr und so konnten wir uns da praktisch wirklich jetzt was Tolles aufbauen.
Also wir verlinken natürlich zu eurer Webseite. Da sieht man eben mal, was ihr da macht. Vermietet ihr auch?
Nein, das machen wir gar nicht, weil wir können gar nicht, also wir bauen immer nur auf Kundenwunsch, so das ist sehr individuell. Und für die Vermietung müsste man so viele bauen, dass man vermieten kann. Ja. Und das ist einfach noch nicht möglich. Dafür sind wir eigentlich auch noch zu klein und wir wollen das eigentlich auch nicht zusätzlich noch machen, nein.
Okay, aber trotzdem lohnt sich das mal. Ich habe selber gerade ein Pickup umgebaut mit Hardtop und mit Dachzelt und finde das, also generell das Overlanding-Thema kommt jetzt auch so in Europa viel, viel mehr und wird populärer. Aber ich glaube, eben in Namibia ist das wahrscheinlich ein alter Hut, ne?
Und vor allen Dingen die Leute hier sind eigentlich sehr einfach campen gegangen, muss man hier sagen. Die campen alle, aber natürlich jetzt nicht so komfortabel, muss man einfach so sagen. Die schlafen dann im Zelt oder hinten auf dem Buggy drauf, sage ich jetzt mal. Und jetzt sind aber die Leute doch auch, die gerade jetzt so ein bisschen älter werden, sage ich mal, so ab 40, 50, die wollen einfach nicht mehr so unkomfortabel auf dem Boden schlafen. Oder gerade die Frauen brauchen auch einfach ihr Badezimmer oder ihre Toilette nachts und wollen da auch wegen den Tieren nicht mehr raus. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Die Sicherheit natürlich auch. Und das ist, und jetzt hat es auch, jetzt zum Beispiel das letzte Jahr hat es so stark geregnet, da kommen manchmal Regenfälle runter, das hältst du in einem Dachzelt auch nicht so einfach aus. Da ist dann am nächsten Morgen alles klitschklatsch nass und es dauert eine Weile, bis das alles wieder trocknet. Und also die meisten sind sehr, sehr froh, wenn sie dann einfach in ihrer trockenen Kabine schlafen dürfen, ja.
Also ist das auch was, was du aber generell empfehlen kannst zu campen in Namibia? Ist auch Wildcamping, ist das da erlaubt?
Absolut. Also nicht überall natürlich, aber meine Güte, hier sind so wenig Menschen. Wenn du hier aus den Städten rausfährst, du fährst einfach in die Weite. Du kannst nicht aufhören zu staunen. Ich kann es nicht anders sagen. Und mein, das ist alles halt sehr weit. Das Land ist riesengroß. So, du musst schon Strecke machen, aber du kannst dann frei entscheiden. Ach, biege ich mal hier runter ab und bleib da eine Nacht oder zwei. Dann ist das super. Du musst dann nicht bis zur nächsten Lodge fahren, sage ich mal. Und nachher ist es schon dunkel. Und im Dunkel fährt man in Namibia zum Beispiel gar nicht gerne. Mhm. Allein schon, es ist ja nichts beleuchtet. Es sind manchmal sehr schlechte Straßen in sehr schlechtem Zustand mit Löchern oder mit Tieren auf der Straße. Das möchte man einfach nicht. Da ist man natürlich mit dem Camper super flexibel.
Vor welchen Tieren muss man sich generell in Namibia in Acht nehmen?
Ach, in Acht nehmen ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Ich denke, manche unterschätzen einfach den Elefant oder den Oryx oder so. Ich meine, keiner von den Tieren macht dir aktuell was. Aber ich meine, es kann auch einfach mal sein, dass dir nachts ein Schwein über die Straße läuft und die sind so zäh, die machen dein ganzes Auto kaputt oder du überschlägst dich dabei noch. Also die.
Ach, dem Schwein passiert nichts.
Nee, die sind sehr robust. Ich sag nur, der rennt weiter und dein Auto ist halt kaputt dann. Und dort ist ja dann keine Werkstatt in der Nähe oder ein ADAC oder irgendetwas. So, das ist dann immer sehr ärgerlich. So, die anderen Tiere, die siehst du halt aus der Ferne, das ist kein Problem.
Aber du hast jetzt nicht auch welche im Garten dann bei dir zu Hause?
Nur meine eigenen Haustiere, nein. Hier in Swakopmund auch okay. Nicht, nein.
Also, dass mal ein Elefant in deinem Garten stehen, passiert
nein,
nicht.
Nein, nein, nein. Also, der kommt mal. Also es war wirklich tatsächlich vor ein paar Jahren mal ein Elefant hier in der Nähe von Swakopmund. Aber denen ist es auch hier ein bisschen zu kalt und das ist überhaupt nicht seine, wo er Nahrung findet und so weiter. Nein, das passt nicht. Da muss man einfach ein paar Kilometer wegfahren, zum Beispiel zum Brandberg. Da sieht man dann im Revier ganz, ganz viele Elefanten, die da noch wild leben und ist natürlich wahnsinnig aufregend, immer noch. Also, jedes Mal wieder spannend, die Herden da zu beobachten, ja.
Du hast das Klima jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich möchte darüber auch unbedingt noch sprechen, weil du hast am Anfang gesagt, ja, dass du total überrascht warst, wie kalt das dann auch nachts wird.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du jetzt gerade noch über so Überschwemmung auch gesprochen. Und was ich auch schon gesehen habe, das war eine Geschichte, auch so eine Doku von einem Paar, was von Namibia zurückgewandert ist nach Deutschland. Die hatten eine Farm in Namibia und haben das aber wegen der Trockenheit aufgegeben. Wie erlebst du generell dieses Klima vor Ort? Also worauf muss man sich da einstellen?
Es ist halt einfach sehr extrem. Also wir hatten 7 Jahre wirklich richtig Trockenheit. Also das heißt, da ist nichts gewachsen. Die Tiere sind verendet, qualvoll. Die Dämme waren leer. So, dass da hat jeder um einen Tropfen Wasser gebettelt. Und wenn dann aber mal nach dieser langen Zeit es geregnet hat, dann gab es natürlich diese Überschwemmungen, weil der Boden so fest ist, so hart, so trocken, das geht gar nicht in den Boden rein. Aber natürlich ist das hier immer das Spektakulärste, wenn das Revier abkommt, wenn da Wasser läuft, wenn es regnet. Also das lieben die Menschen hier. Hier in Swakopmund ist das ein bisschen anders. Hier ist es ja mehr mildes Klima. Hier ist es nicht ganz so extrem, auch mit dem nachts kalt und tags heiß. Das haben wir jetzt hier nicht, wie zum Beispiel in der Hauptstadt in Windhoek. Da ist das immer sehr extrem. Jetzt im Moment haben wir ja hier Winter. Da ist es nachts wirklich sehr, sehr kalt. Die haben dann manchmal auch wirklich bis zu 0 Grad. Und tagsüber ist dann die Sonne da. Da geht es dann wieder. Da kannst du wieder kurzärmlich rumlaufen. Aber die Nächte, also wenn die Sonne unter ist, ist es sehr, sehr kalt. Und es ist ja alles nicht so isoliert wie jetzt in Deutschland oder in Europa, wo auch immer wir halt herkommen. Und hier in Swakopmund ist das ein bisschen anders. Wir haben halt den Nebel vom Meer. Wir haben da sehr wenig Regen, aber wir haben dann meistens so mildes Klima, also meistens so zwischen 17 und 25 Grad. Das ist eigentlich sehr angenehm.
Vermisst du die Jahreszeiten manchmal?
Absolut. Hätte ich gar nicht so gedacht, weil ich heute immer schönes Wetter
habe. Was fehlt dir?
Mir fehlt auf jeden Fall der Frühling, wenn alles blüht, die Bäume. Ja. Ich vermisse wahnsinnig den Wald, das muss ich auch sagen, den vermisse ich hier sehr. Und der Herbst auch mit seinen Blättern und das mag ich auch schon sehr gern. Den Sommer und den Winter gar nicht so extrem.
Ja, was viele ja auch interessiert, ist das Thema Lebenshaltungskosten. Wir sprechen ja auch in jeder Podcast-Folge darüber. Du hast auch am Anfang gesagt, eben was da noch für Kosten dazukommen mit Privatschule, mit natürlich auch Versicherung und was man sonst alles zum Leben braucht. Nur damit wir das mal so richtig einschätzen im Vergleich zum Leben in Deutschland. Wie verhält sich das in Namibia? Ist das da deutlich günstiger, ungefähr gleich oder teurer?
Also ich muss sagen, von den Lebensmitteln her ist es fast ungefähr gleich, außer du möchtest die ganze Zeit nur Toast essen und Maisbrei oder, ja, was ist denn hier noch günstig? Süßigkeiten sind auch günstig, Kekse, so ungesunde Sachen eigentlich sind relativ günstig, damit sich das auch die ärmere Bevölkerung leisten kann, Zucker und so, naja, ist auch schon gar nicht mehr so billig. Milchprodukte sind sehr teuer, Obst und Gemüse, je nach Saison ist teuer. Also ich finde es schon teuer. Wie gesagt, wenn du dich gesund ernähren möchtest, ist das hier schon sehr teuer. Und wie gesagt, die Schule ist sehr teuer.
Was kostet das denn?
Also wir haben jetzt angefangen mit 6.000 Namibia-Dollar. Kannst du sozusagen durch 20 rechnen. Dann hast du es in Euro. Und dann kommen ja noch die Jahresgebühr. Also du musst einmal im Jahr eine Anmeldungsgebühr oder Registrationsgebühr wieder bezahlen für die Kinder. Dann kommen eben diese ganzen zusätzlichen wie sagt man, wenn die Prüfungen machen, gerade zum Ende der Schulzeit, dann machen die so externe Prüfungen, dann kostet das auch immer alles extra, die Bücher kosten extra, die Schulkleidung kostet extra. So, das ist leider schwierig für Eltern, denke ich oftmals.
Und wenn man jetzt eben da auch was mieten möchte oder ein Haus kaufen möchte, sind da dann die Preise günstiger?
Ja, das ist schon klar, natürlich auch je nachdem, wo man jetzt in Deutschland gelebt hat. Also am Bodensee hätten wir uns jetzt zum Beispiel nie ein Haus leisten können oder nicht mal wahrscheinlich eine Wohnung, weil das so wahnsinnig teuer ist. Aber das kann man sich jetzt hier doch schon erlauben, auf jeden Fall, denke ich. Also wir haben uns jetzt auch ein Haus hier gekauft inzwischen. Und aber du kannst, wenn du jetzt hier zum Beispiel einen Kredit aufnimmst für das Haus, zahlst du halt gleich mal 11-13% Zinsen. Wenn du das abbezahlen möchtest, so das muss man sich schon ganz deutlich überlegen, ob man das möchte oder kann.
Ja, und wahrscheinlich eben auch so von der Bausubstanz dann, weil du auch gesagt hast, natürlich dann nicht so isoliert und wahrscheinlich ohne Heizung.
Genau, richtig, das braucht man hier eigentlich nicht. Also wir haben durchaus einen Kaminofen hier.
Schlafen alle im Winter dann da oder was?
Ja, wir sitzen da wirklich dann teilweise gerne davor, aber so tagsüber brauchst du das ja eigentlich nicht, da hast du immer alles offen.
Und auch so von dem, was ihr eben, ihr seid selbstständig, eigenes Unternehmen, von dem, was ihr verdient und was es so kostet, findest du eben auch im Vergleich zum Leben vorher, habt ihr da ein gutes Leben oder ist es auch schon ein Struggle, dann die Ausgaben auch mit den Einnahmen decken zu können?
Also ich denke, wir haben das sehr gut gemacht. Wir haben natürlich halt auch den Vorteil, dass wir sehr viele europäische Kunden haben. Das muss man natürlich auch dazu sagen, ne? Ich denke, diesen hiesigen Markt könnten wir irgendwann dann nicht mehr abdecken. Also so viele, sag ich mal, finanziell starke Leute, die sich da einen Camper kaufen, gibt's dann doch nicht.
Aber Moment, also die leben da und kaufen sich da einen Camper und fahren da rum oder exportieren die das?
Nein, gar nicht, sondern wir haben sehr viele regelmäßige Urlauber hier oder die hier überwintern und die lassen sich von uns einen Camper bauen und fahren mit dem dann hier rum. Ah. Also die fliegen dann wirklich 1-2 Mal im Jahr nach Namibia, steigen in ihren Camper und machen ihre Tour.
Das heißt, der bleibt da irgendwo in der Garage?
Ja, also wir stellen manchmal Camper um, aber die meisten stehen eigentlich in Windhoek, weil die da meistens auch mit dem Flugzeug ankommen, die Leute. Und dann werden die direkt vom Flugzeug abgeholt und steigen in ihren Camper, gehen einkaufen und fahren los.
Das ist ja cool.
Ja, es ist natürlich auch wesentlich günstiger, weil diese ganzen Mietfahrzeuge sind natürlich auch sehr teuer geworden inzwischen.
Ja, guter Tipp. Also wer das nötige Kleingeld hat, kann er auch direkt einen da vor Ort kaufen. Aber jetzt nochmal, du würdest sagen, ihr habt ein gutes Leben für das.
Absolut, ja, natürlich. Wir können uns jetzt nicht beklagen, absolut, ja.
Für andere Auswanderer, die da auch leben, vielleicht kannst du da so ein bisschen Einblicke geben, was machen die? Sind das hauptsächlich dann Rentner oder wo siehst du Möglichkeiten?
Es sind wirklich sehr viele, die entweder im Frühruhestand sind oder eben Rentner sind, die jetzt hierher gezogen sind. Für Leute mit Familien, da sind schon einige gescheitert, muss man einfach sagen. Wie gesagt, aus den Gründen mit der Schule, Versicherung. Und wenn du im Angestelltenverhältnis bist, du verdienst einfach nicht genug, sagt man mal jetzt als Mann. um jetzt, sagen wir mal, eine Familie mit vier, also zu viert zu finanzieren. Das ist eigentlich wirklich nur möglich, wenn du selbstständig was machst.
Gibt es denn welche, die erfolgreich auch selbstständig sind wie ihr?
Ja, natürlich, das gibt's schon, aber das sind meistens dann auch Leute, die schon von hier kommen. Also die nicht jetzt ausgewandert sind, sondern die hier groß geworden sind. Die waren dann ein paar Jahre weg, haben ihre Ausbildung gemacht oder studiert und sind dann zurückgekommen und haben jetzt hier Familie gegründet und machen hier ihr Business, haben meistens dann aber auch geerbt oder haben schon was übernommen von den Eltern und so. Also es geht ja jetzt schon über mehrere Generationen. Die haben dann manchmal auch eine Farm oder ja, da ist einfach schon ein bisschen ein Background. Wenn du nichts hast hier, dann ist es sehr schwer zu starten, muss man einfach sagen.
Also auch, weil du wahrscheinlich so ein Netzwerk brauchst, ne, dass du halt die Leute kennst und die dich kennen.
Genau, richtig. Und halt einfach auch das Finanzielle, ne? Wie gesagt, hier ist keine soziale Unterstützung. Also wenn du deine Miete nicht bezahlst, fliegst du raus, und du kriegst nichts von irgendjemanden, nichts vom Staat oder es ist nicht so wie in Deutschland, dass du da irgendwelche Unterstützung kriegst. Du hast dann keine Krankenversicherung, du hast dann einfach nichts.
Was würdest du eben, da sind wir ja schon bei dem Punkt, was würdest du Menschen für Tipps geben, die sagen, ja, ich reise schon so oft nach Namibia, das Land gefällt mir so, ich würde da gerne hin auswandern?
Ja, dann würde ich auch natürlich erstmal versuchen, eine Arbeit zu finden. Leute am besten halt auch, wo wirklich ein gut gehendes Business haben, dass die dich anstellen. Da muss man halt dann ein Work Permit beantragen. Das ist meistens für 2 Jahre. Manchmal wird es verlängert, aber auch nicht immer. So, man kann nicht immer davon ausgehen, dass man das genehmigt bekommt auch. Das kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Sektor das ist. Jetzt sagen wir mit dem Wohnmobilbau, da geht es immer noch ganz gut, weil das hier eine Nische ist und die haben dafür keine Fachkräfte, weil die das hier nicht kennen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Tourismus arbeiten möchtest, da haben die hier genug Leute. Oder im Krankenhaus oder solche Sachen. Da haben die dann genug Leute. Da brauchen die keine und da kriegst du dann auch kein Work Permit.
Sucht ihr noch Mitarbeiter?
Ach, wir sind immer dankbar über qualifizierte Leute, die da Spaß dran haben, die uns unterstützen. Natürlich wirklich immer gerne. Wir haben das auch ein paar Mal schon gemacht mit Urlaub gegen Hand. Das hat dann in Corona ein bisschen aufgehört wieder, dass die einfach mal, ja, meistens so bis zu einem halben Jahr mal bei uns mitgearbeitet haben.
Aber jetzt auch so fest, dass ihr irgendeinen Mechaniker sucht?
Ist gar nicht so leicht für die. Also wir würden natürlich immer gerne qualifizierte Mitarbeiter haben, aber bis jetzt haben wir jetzt noch nicht, jetzt sage ich mal, speziell gesucht in Deutschland, dass jemand hierher zieht. Also es müsste sich einfach ergeben, dass jemand da wirklich Lust drauf hat, dahin auszuwandern, Arbeit sucht und sich dann bei uns vorstellt. Und dann könnte man versuchen, erstmal das über dieses Work Permit zu machen, guckt man, ob das passt, ob das demjenigen Spaß macht, ob der geeignet ist. Und dann kann man so weitergehen, ja.
Wer weiß, vielleicht ist ja diese Podcast-Folge hier eine Inspiration für jemanden, der eben genau sowas sucht. Wenn ja, eben Kontakt zu dir gibt's in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Wenn wir so zum Ende hin noch in die Zukunft schauen, du lebst jetzt mit deiner Familie seit 10 Jahren da. Du hast mir, glaube ich, auch im Vorfeld geschrieben, dass du 50 wirst dieses Jahr.
Genau, ja, leider.
Genau, leider, okay. Ja gut, ich würde erstmal sagen, super, dass ich es so weit geschafft habe.
Auch wahr.
Also das ist auch nicht selbstverständlich. Und eben, wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, in den nächsten 10 Jahren oder ja, was denkst du, wie sieht euer Leben aus? Was habt ihr noch für Wünsche und Träume?
Also ein großer Punkt ist ja natürlich, dass die Kinder jetzt so alt sind inzwischen, dass die wieder hier von hier weg müssen. Tatsächlich, ja. Weil es keine Ausbildung hier gibt, in dem Sinne, im klassischen Sinne oder in keine, sag ich mal, meistens studieren die Kinder in Deutschland, weil das auch umsonst ist und weil es einfach viel mehr Auswahl gibt. Es ist einfach so, auch von Ausbildungen her. Also unsere Kinder werden sicher, also wir sind ja jetzt, also wir haben nur noch eine Tochter jetzt hier, die macht jetzt noch ihre Schule fertig und wird dann auch nach Deutschland gehen. Die Julia, unsere mittlere Tochter, hat jetzt vor einem Jahr angefangen und arbeitet da drüben und macht eine Ausbildung. So, das fällt einem ganz, ganz schlimm schwer. Also das ist für mich das Schwerste eigentlich, dass es einfach so weit weg ist. Du kannst halt nicht einfach mal schnell dich besuchen oder, ich meine, wir haben tolle Verbindungen mit den Fliegern, aber das kostet ja auch kostet ja eine Stange Geld, ne? Auch diese Flüge. Und das fällt mir sehr schwer. So, wir versuchen eigentlich, dass wir irgendwann dahin arbeiten, dass wir vielleicht so ein bisschen pendeln können. Also wir würden uns gerne dann drüben in Deutschland tatsächlich wieder einen Camper kaufen irgendwann. Und am liebsten dann da noch so ein bisschen, weißt du, so halb-halb. Die Sommerzeit, ja. Frühling, Sommer in Deutschland erleben oder in Europa, jetzt nicht nur in Deutschland, die Kinder besuchen und die Freunde und dann den Rest aber hier leben, ja. Aber das geht halt nicht wegen der Werkstatt. Wir müssen ja arbeiten noch ein bisschen. Das ist alles noch nicht so ganz spruchreif. Also ich denke, das braucht noch mal 10 Jahre, bis wir das machen können.
Ja, so zwei Leben in zwei Ländern, auch in Zukunft.
Mm. Und es ist nicht so leicht, ist wirklich nicht. Also wenn man sich das überlegt, ne. Und ich denke auch, je älter man wird, vermisst man dann auch irgendwie die Heimat mal wieder so zwischendurch, weil einen dann doch so vieles hier dann stört, eben gerade wie ich das genannt hatte, mit dieser wahnsinnigen Spalte zwischen Arm und Reich. Und ja, hier sind wir eigentlich so ein bisschen mehr wie die Ausländer, muss man so sagen.
Ja, hast du auch nach 10 Jahren noch eben das Gefühl, dass du in einer Bubble lebst?
Ja, tatsächlich schon. Ja, ich lebe in einer sehr guten Bubble. Also es geht uns wirklich sehr gut und ich fühle mich auch noch sicher. Aber wie gesagt, wenn dieses Punkto Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, dann würde ich mir auch überlegen, meine Pensionszeit dann woanders zu verbringen.
Ja, wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für den Bonuszeit zu dieser Folge. Da spreche ich mit Alexandra noch dezidiert über dieses Thema Sicherheit in Namibia. Ich will da noch ein bisschen mehr über die Erfahrung mit dem Schulsystem wissen, wie es auch den beiden Kindern gegangen ist, die eben da zur Schule sind oder immer noch gehen. Und wir sprechen auch über die Möglichkeit einer Daueraufenthaltsbewilligung bzw. Visa, eben welche Möglichkeiten gibt es überhaupt da in Namibia leben zu können. Wer das nicht verpassen will, dann Mitglied werden im Club von Einfach Aussteigen. Geht ganz einfach über den Link in den Shownotes hier in der Podcast-App oder über meine Webseite der auswanderpodcast.com. Alexandra, erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Das war die Geschichte von Alexandra Bauer, die mit ihrer Familie 2016 nach Namibia ausgewandert ist und sich dort ein neues Leben aufgebaut hat. Mehr zu ihr findest du über den Link in den Shownotes und die Fotos gibt's natürlich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Und zum Schluss noch kurz etwas Persönliches. Ich mache diesen Podcast hier jetzt seit fast 6 Jahren. Und was mich immer wieder am meisten freut, sind Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, hey, mir wurde dein Podcast von einem Freund oder einer guten Freundin empfohlen. Denn kein Algorithmus der Welt kann eine persönliche Empfehlung ersetzen. Und ich sehe das auch als großes Kompliment, wenn mein Podcast eben weiterempfohlen wird. Also, wenn du gerade jemanden im Kopf hast, einen Freund, eine Kollegin, jemanden aus deiner Familie, der oder die mit dem Gedanken spielt, sein Leben woanders aufzubauen, schick ihm oder ihr einfach diese Episode. Denn vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, wo er oder sie das hören muss. Vielen Dank also fürs Teilen und Empfehlen. Ich bin zurück mit einer neuen Folge dann am nächsten Mittwoch. Ich hoffe, du bist auch. Bis dahin, alles Gute. Ciao.